Radio Berliner Morgenröte. Nicht rechts, nicht links, sondern rundum radikal. Irgendwie schräg, aber nicht schief und äußerst interaktiv. Als alle dachten, nichts geht mehr, kamen wir. Jetzt geht die Sonne auf und ein neuer Podcast bricht an. Radio Berliner Morgenröte hat den Roland aus Schweden zu Gast. Roland hatte mir irgendwann mal eine E-Mail geschrieben. Da hat er mir rückgemeldet, dass man bei Radio Berliner Morgenröte eben gar nicht mit Kryptowährungen spenden kann. Und er hat mir gleich Hilfe angeboten. Dafür erstmal danke und hallo Roland.
Ja, hallo Oliver. Schön hier zu sein. Ich freue mich auf unser Gespräch.
Ja, ja. Also ich war auch ganz neugierig. Was ist denn das für einer? Der schreibt mir jetzt eine E-Mail, bietet mir Hilfe an. Was möchte er für die Hilfe nachher haben? Will er irgendwelche Gebühren haben? Heutzutage wollen die Leute ja oft immer nur Geld haben. Aber auf der anderen Seite weiß ich ja auch, es in der systemkritischen Ecke immer mehr Menschen gibt, die einfach nur die Welt verbessern wollen. Und ich vermute mal, mit so jemandem habe ich das ja zu tun. Stimmt's, Roland?
Die Annahme ist richtig, ja. Ich glaube, es gibt auf dieser Welt noch vieles zu verbessern und da möchte ich mich gern aktiv dran beteiligen.
Ja, ich fand das mal ganz interessant, dass du gesagt hattest, du hattest jahrelang ein IT-Unternehmen geführt, ne?
Genau, das ist richtig.
Wie lange?
Fast 30 Jahre.
Ja, und das war hier in Deutschland, ne?
Genau, ich habe das 1989 gegründet und 2017 verkauft.
Und warum hattest du das verkauft? Keine Lust mehr gehabt zu arbeiten? Hast du genug Geld gespart?
Ich arbeite seitdem nicht weniger, aber selbstbestimmter. Und die IT begeistert mich nach wie vor. Mhm. Aber die Art von IT, die wir gemacht haben, ist nicht mehr das gewesen, was wir uns vorgestellt haben. Wir wurden massiv eingeschränkt von den Herstellern der Softwareprodukte, die wir dann eben auch benutzt haben. Wir haben auch gemerkt, dass die Kunden wenig aus den Möglichkeiten gemacht haben. Das heißt, es war nicht so sehr zufriedenstellend. Und das hat sich über die Jahre immer weiter verschlechtert. Und in dieser Phase lässt dann auch die Motivation nach. Übrigens nicht nur bei mir, auch Mitarbeiter haben das so empfunden. Und dann dachte ich, man soll immer aufhören, wenn es am schönsten ist.
Aha. Kann man das relativ einfach erklären, wo die Probleme jetzt genau lagen, die Anforderungen von den Softwareherstellern und warum eure Kunden nicht genug daraus gemacht haben? In was für einen Kontext kann man das sehen?
Also von der Herstellerseite ist es relativ einfach. Die Firmen hatten nicht mehr das Ziel, gute Software herzustellen, sondern ihre Umsätze und Gewinne zu vergrößern. Daraufhin fokussierte sich das hauptsächliche Streben und da wurden wir mit einbezogen natürlich, dass der Vertrieb von Software das A und O ist. Das heißt, jeder soll möglichst viele Lizenzen kaufen, aber nicht die Frage, ob dadurch wirklich ein adäquater Nutzen bei den Anwendern entsteht, weil für jede Investition, die ich in der Firma mache, möchte ich ja eigentlich auch irgendwo einen Mehrwert haben, einen Return of Investment. Und das hat immer weniger stattgefunden. Allerdings auch durch ein teilweise recht zielloses und halbherziges Vorgehen der Firmen selber.
Also eure Kunden?
Unsere Kunden, aber darüber hinaus würde ich sagen, alle Anwender, sowohl im gewerblichen als auch im privaten Bereich, machen nur einen Bruchteil aus dem, was er Möglichkeiten durch diese Tools geboten kriegen. Also wir haben immer gesagt, das ist so, als ob du deinen Porsche im ersten Gang fährst.
Also da höre ich schon raus, irgendwann hattest du ja mal bestimmt einen bestimmten Grund, um in den IT-Bereich hineinzugehen. Und das hört sich jetzt nicht so an, als wäre es dann nur um Geld gegangen. Warum hast du überhaupt damit angefangen?
Ja, ich bin ja grundsätzlich dann Autodidakt und Quereinsteiger. Ich habe ein Ingenieurstudium gemacht und bin dann 1984 ins Berufsleben eingestiegen. Zu der Zeit sind gerade so die Personal Computer aufgekommen. Das heißt, es standen dann Rechner rum, die nicht mehr von IT-Profis bedient worden sind, in Rechenzentren oder so, sondern von Leuten, die es eben nicht erlernt hatten. Und dann ist das am Ende bei mir hängen geblieben, weil ich war unter den Blinden der Einäugige, weil ich eben gerade erst aus dem Studium gekommen war und wir hatten dort zumindest schon mal, ich weiß gar nicht, ob das damals noch Rechentechnik hieß oder so, oder Informatik, ein paar Grundlagen vermittelt bekommen. Und dann ja, ist es dadurch automatisch eben an die Einäugigen gegangen, von denen ich einer war.
Und dann hatte dich das Thema irgendwie reingezogen, ja?
Ich habe das ein paar Jahre parallel gemacht zu meinem Job, habe dann aber gemerkt, es wurde immer komplexer und man musste sich entscheiden, ob man das eine oder das andere richtig macht. Beides zusammen ging nicht mehr. Und das war dann 1989, da bin ich dann abgesprungen, habe mich selbstständig gemacht mit dem Thema IT, was, vergisst man manchmal die Abkürzung, Informationstechnologie heißt. Ich glaube, bei vielen wurde immer noch assoziiert, verkauft einer ein paar Rechner oder ein bisschen Software. Das sind eigentlich nur die Tools. In Wirklichkeit geht es um die Konzepte der Informationsverwaltung und Verteilung. Das ist die Dimension, die ich darunter verstehe und eigentlich auch schon sehr bald verstanden habe.
Genau. Und am Anfang schien das dann noch relativ befriedigend zu sein. Sonst hättest du das ja nicht so lange gemacht, oder?
Ja, ja, also es hat irgendwie mehr befriedigt. Aber frag mich nicht, ob jetzt wirklich die Rahmenbedingungen so andere waren oder nur die Selbstwahrnehmung, der Anspruch, der sich vielleicht dann auch verändert hat über die Jahre. Ich denke schon, dass es am Anfang noch relativ guten Wirkungsgrad hatte, das, was wir getan haben und auch, was die Kunden daraus gemacht haben. Aber diese Branche hat sich enorm schnell entwickelt. Ja, also die Möglichkeiten verzigfachen sich regelmäßig, alle paar Jahre. Und bei dieser Geschwindigkeit haben dann eben die User nicht mehr mitgehalten. Gleichzeitig wurden die Investitionen immer größer. Und bei nüchterner Betrachtung musste man eben sagen, das waren Investitionen, die betriebswirtschaftlich sich eigentlich nicht amortisiert haben.
Und als du, ja, dann bist du 2017 ausgestiegen, hast deinen Betrieb verkauft, kann man das so sagen? Oder
kann man so sagen.
Einfach aufgegeben?
Nein, nein, verkauft. Der wurde weitergeführt, war ja durchaus ein werthaltiges Unternehmen. Und ich meine, war auch letztendlich meine Absicht, denn es gab Mitarbeiter, die auch noch weiter in der Branche tätig sein wollten. Es gab viele Kunden, die auch mit uns gearbeitet haben. Die wollten wir ja noch nicht alle vor die Tür stellen. Also es wurde fortgesetzt.
Und du bist nach Schweden gezogen und hast ein neues IT-Unternehmen aufgebaut?
Jetzt nicht in der Reihenfolge und auch nicht so schnell. Eigentlich hatte ich erstmal keine große Lust, nochmal in diesen starren gewerblichen Rahmen mich hineinzuzwängen. Habe dann aber gemerkt, wenn man irgendjemand irgendwo ein bisschen helfen will, und das geht über das Maß der freiwilligen Hilfeleistung hinaus, und man dafür doch auch vielleicht ein paar Euro berechnen will, dann braucht man eine Firma, damit man das fakturieren kann. Und dann habe ich mir überlegt, wo ist der geringste bürokratische Aufwand für eine Firma. Das war nicht Deutschland, sondern ich habe dann online eine Firma in Estland gegründet.
Aha. Und also das kann man ja so machen, man muss gar nicht nach Estland kommen, denn, oder wie?
Genau, die kannst du online gründen, die kannst du online auch führen. Für ein kleines Geld hast du ein Full-Service-Paket, wo du dich eigentlich um Bürokratie nicht kümmern musst und kannst dich hauptsächlich eben um deine eigentliche Profession beschäftigen. Das ist ja letztendlich dann umso mehr mein Ziel gewesen. Also ich denke, wenn man nach einer langen Berufstätigkeit eine Firma verkauft hat, wirtschaftlich relativ unabhängig ist, dann hat man natürlich noch mehr einen Anspruch an Befriedigung dessen, was man da tut, einen inhaltlichen Anspruch, und man hat keine Lust, sich noch mit bürokratischen Dingen rumzuärgern.
Jetzt machst du denn sozusagen, also jetzt machst du es alles in einem etwas kleineren Rahmen, kannst dir leisten, nur Jobs zu machen, wo du auch wirklich Lust drauf hast. Du hast jetzt auch keine Angestellten, nehme ich mal an, für die du sorgen musst, dass du denkst, wow, damit die Jobs kriegen, muss ich jetzt irgendwie noch auch etwas ranziehen, worauf ich keine Lust habe. Also du machst das nur noch wirklich in einem Rahmen, wie es dir Spaß macht, ja?
Genau, also als Einzelkämpfer hat man da natürlich maximale Freiräume. Und dieses Bedürfnis der Wirksamkeit und etwas zu tun, was den eigenen Vorstellungen entspricht, das ist ganz primär bei mir als Intention. Also sowohl inhaltlich als auch natürlich in dem Zusammenspiel mit den potenziellen Kunden, um sie mal so zu nennen. Das muss ja auch passen. Da sollte man auch sehr wählerisch sein. nicht jeder kann mit jedem gut zusammenarbeiten.
Ja, ja.
Aber wenn du 15 Mitarbeiter hast oder so, wie das bei uns eben im Durchschnitt war, und du weißt, dass du 50.000 Euro kosten jeden Monat, die du erwirtschaften musst, dann nimmst du am Ende jeden Auftrag an, auch wenn du weißt, dass es keine guten sind. Und genau, das führt eben nicht zu einer zufriedenstellenden Arbeit.
Ja, jetzt hatten wir uns auch zwischendurch mal über ganz andere Sachen unterhalten. Also ich möchte dazu sagen, der Roland ist jetzt mal zu Besuch nach Berlin gekommen. Also wir sprechen jetzt nicht über Zoom oder so etwas, sondern direkt miteinander. Sind auch zusammen schon ein bisschen spazieren gegangen, haben geplaudert und haben auch über das Thema Informationsfreiheit oder Pressefreiheit geredet. Was würdest du sagen, was ist dir ein besonderes Anliegen geworden?
Also Freiheit als Oberbegriff, der alle untergeordneten Facetten beinhaltet und die Freiheit eben auch miteinander zu kommunizieren auf allen Kanälen gehört da wesentlich dazu. Und für mich stand ja auch immer stellvertretend das Internet für ein solches Medium, was unsere Möglichkeiten enorm potenziert hat und was auch ja mittlerweile über 2 Jahrzehnte sich eigentlich sehr positiv entwickelt hat, große gesellschaftliche Veränderungen ausgelöst hat, die überwiegend positiv gesehen worden sind, aber doch jetzt mittlerweile uns auch eine andere Seite zeigt, die weniger positiv ist.
Und die wäre?
Naja, das Internet ist tatsächlich ja, ich glaube, nicht nur eine Jahrhundertinnovation, es ist eher eine Jahrtausendinnovation, weil die Art und Weise, wie Informationen verbreitet werden, hat sich vielleicht mit Gutenberg in ähnlicher Weise verändert, irgendwann im 16. Jahrhundert. Und mit dem Aufkommen des Internets um die Jahrtausendwende hatten wir erstmalig die Möglichkeit, auf Informationen global zuzugreifen, mit praktisch geringsten oder gar keinen Kosten in Echtzeit diese Informationen zu verteilen, also wie wir miteinander kommunizieren. Ich sage mal sowas Profanes wie E-Mail. Wir können uns heute eigentlich eine Welt ohne dem gar nicht mehr vorstellen. Das gab es aber noch mit Briefen.
Ich erinnere mich ja.
Briefe ins Ausland, teuer, 3 bis 5 Tage Transportzeit und so weiter. Also das sind Dinge, wir haben sie schon vergessen, wie groß eigentlich der Fortschritt war. Und man ist davon ausgegangen, das würde eben gesichert sein für alle Zeiten.
Ja.
Es ging ja dann weiter eben auch noch mit Echtzeitkommunikation, wie Chat zum Beispiel und die sogenannten sozialen Medien und Video- und Audio-Calls und Formate wie Podcast oder Streaming von Filmen, all diese Sachen, die eben das Leben heute ganz selbstverständlich bieten. Aber so ganz unauffällig im Hintergrund sind Dinge passiert, die zumeist noch gar nicht wahrgenommen worden sind, nämlich massive Einschränkungen. Also ich nenne hier mal stellvertretend das Geoblocking. Das ist nicht mehr möglich heutzutage, den Content aus der ganzen Welt zu beziehen. Sondern plötzlich stellst du fest, es geht nur noch, dass ich irgendwo Content aus Deutschland beziehe. Von deutschen Radio- und Fernsehsendern, von deutschen Redaktionen oder die Apps, die ich mir runterladen will in meinem Play Store, die sind gefiltert nach dem Land. Und es gibt aber viel mehr auf der Welt. Eigentlich möchte ich aus dem gesamten Angebot schöpfen können.
Ja, da wollte jemand für uns die Übersicht wahrscheinlich etwas, also das Ganze wahrscheinlich etwas übersichtlicher gestalten, dass wir nicht so gestresst sind, oder was meinst du, was ist der Grund?
Kurz gesagt Filter, also die Technik, die dir nur noch einen Teil des Ganzen anzeigt. Also wenn man heute, es gibt ja Möglichkeiten, das zu umgehen, und wenn man das macht, dann ist man überrascht, wie groß die Vielfalt des Angebots tatsächlich ist und wie klein die Menge ist, die uns überhaupt noch gezeigt wird. Das heißt, hier reden wir eigentlich davon, dass aus einem globalen Internet sowas wie ein lokales Intranet oder nationales Intranet geworden ist.
Und was bringt das, diese ganzen Geschichten so zu filtern? Und wem bringt das etwas?
Die Antwort ist natürlich sehr komplex und ich versuche es mal kurz zu fassen. Ich glaube, es ist so wie bei allen technischen Innovationen. Am Anfang ist es eine große Begeisterung und niemand kann tatsächlich die Implikationen vorhersagen, die es haben wird, ökonomisch, gesellschaftlich, politisch und so weiter. Sie kommen dann im Laufe der Zeit und dann stellt man fest, bestimmte Gruppen in einer Gesellschaft oh, das ist aber gar nicht das, was wir uns gewünscht haben. Also es ist natürlich toll für den jungen Programmierer aus Deutschland, wenn der sich abends eben seine Netflix-Serien reinziehen kann und mit Kumpels in der ganzen Welt kommunizieren. Aber dass sein Job plötzlich in Konkurrenz steht mit einem indischen Entwickler, der ein Drittel nur noch kostet von dem, was der deutsche Ingenieur haben will oder Softwareentwickler. Das heißt, sein Arbeitsplatz ist in einer massiven Konkurrenz mit Leuten, die am anderen Ende der Welt leben. Das sind Effekte, die hat man natürlich so jetzt nicht unbedingt auf dem Schirm gehabt. Das heißt, die ganze Wertschöpfung kann sich verschieben. Wir reden nicht mehr über nationale Lösungen, sondern so wie du selbstverständlich auch bei Amazon einkaufst oder vielleicht auch bei Alibaba, wenn du schon ein bisschen weiter bist, also bei den Chinesen, so kann jeder, und das machen Firmen heute auch ganz verstärkt, auf Plattformen, die dafür geschaffen worden sind, ich rekrutiere meine Entwickler für ein Projekt eben nicht in Deutschland, sondern da, wo ich die Besten finde. Also von der Qualifikation, aber auch vom Preis natürlich. Mhm. Das heißt, wir haben eben keinen nationalen Arbeitsmarkt mehr.
Ja, das, da bekomme ich zwei Ideen, sagen wir mal, eine negative und eine positive. Weltweit könnte es gerechter werden mit der Arbeitsverteilung, als Vorteil, als Nachteil. Weltweit könnte es so eine Art Lohndumping geben. Ne? Und das wird ja auch vielfach kritisiert, wenn jetzt außerhalb des Internets im echten Leben denn Dinge in einem Land produziert werden, wo die Löhne sehr gering sind. Oder alle sind denn gezwungen, immer weniger Lohn zu akzeptieren in allen möglichen Ländern dadurch. Und das passiert durch das Internet in dem Fall ja auch. Das ist ja eigentlich kein guter Effekt. Diese Art von Preiskonkurrenz, Lohndumping.
Als Konsument findest du es gut?
Ja.
Wenn du dein Handy oder dein Fernseher oder sonst was günstig bekommst aus China. Als Arbeitsplatzbesitzer findest du es nicht gut. Und da ist genau der Punkt. Es geht letztendlich um Besitzstandswahrung oder Verteidigung. Also diese Konkurrenz finden natürlich alle diejenigen nicht gut, die etwas besitzen und etwas verteidigen.
Ja.
Ansonsten ist es eine ganz normale Reaktion, ne, wenn du zwei Wasserbehälter hast und der eine hat einen hohen Wasserstand und der andere einen niedrigen, die verbindest du mit dem Schlauch, was passiert? Das Level wird nach einer gewissen Zeit auf dem gleichen Stand sein. Die einen steigen, die anderen sinken. Wir wären diejenigen, die sinken.
Ja, das heißt, deines Erachtens mehr Gerechtigkeit auf der unteren Ebene, aber es gibt ja auch noch die Arm-Reich-Schere. Es gibt ja Menschen, die würden diese ganzen Ströme so ein bisschen anders leiten. Und zwar nicht so, dass sich das gerechter verteilt, sondern dass dann auf der ganzen Welt alle weniger verdienen, einfach durch dieses Lohndumping. Also das ist das, was ich daraus sehen könnte als Gefahr, dass die alle gegeneinander ausgespielt werden könnten und alle immer weniger für ihre Arbeit verlangen.
Ja, da kommen zwei Themen rein, die man nicht vermischen sollte. Das eine ist ein Wachstum der Produktivität, der zwangsläufig gegeben ist mit diesen neuen Technologien und der letztendlich auch für insgesamt mehr Ergebnis sorgt. Ich will es mal nicht Wohlstand nennen, Ergebnis. Das zweite ist dann ein sozialer oder politischer Aspekt der Verteilung der Ergebnisse. Und das hängt mit der Gesellschaftsstruktur zusammen und das ist in China anders als in Amerika oder auch in Europa, weil die Gesellschaften unterschiedlich gestaltet sind. Und das ist aber nicht ein Thema, für das das Internet verantwortlich ist. Aber wofür, sagen wir mal jetzt, das Internet eine gewisse Transparenz auch schafft, in denen Informationen darüber auch verfügbar wird. Und es kommen Fragen auf und es kommt Kritik auf. Und dann sehen wir, dass eben auch die Politik nicht mehr ganz so begeistert ist über die Freiheit der Information, sondern sie möchte nur noch bestimmte Informationen zulassen, die ihr günstig ist. Und die andere wird unterbunden. Und das gibt es nicht nur in Nordkorea.
Nee, also letztendlich, wenn man sieht zum Beispiel die Trucker-Aufstände in Kanada, würde ich mal sagen, das hätte ja keiner mitgekriegt, wenn nicht das Internet wäre, ne? Ich glaube, du hattest auch schon mal erwähnt, dass der arabische Frühling dann wiederum von anderer Seite davon angeheizt worden sein könnte, durch die Nutzung von mehr Smartphones und so. Also es kann ja über das Internet auch beeinflusst werden. Also man kann sich Informationen holen, was ja eine tolle Sache ist, dass man besser informiert ist. Aber es kann auch beeinflusst werden über das Internet, ne?
Also genau, gut, dass du es erwähnst, arabischer Frühling, es gibt immer sowas wie Tipping Points, das heißt, das sind so Wendepunkte, wo uns plötzlich irgendetwas bewusst wird, was wir vorher nicht so wahrgenommen haben. Und ich glaube, das hat im großen Stil damals stattgefunden, dass man gesehen hat, es war eine Veränderung zum einen der Medienlandschaft. Die Leute konnten über Twitter direkt Nachrichten vor Ort live ganz authentisch mitverfolgen. Und damit war eigentlich kostenlos eine Information aus der ersten Hand verfügbar und ich brauchte nicht mehr irgendwelche Journalisten, die Nachrichtensendungen gestalten oder Artikel in der Zeitung schreiben. Das ist ja auch eine Revolution in der Medienlandschaft, die da so deutlich geworden ist. Andersherum schafft sich natürlich so ein soziales Medium auch ein gesellschaftliches Bewusstsein. Die Menschen dort vor Ort, die protestiert haben, haben die Dimension dieser Aufstände überhaupt erstmal wahrgenommen und auch ihre Stärke, die sie hatten. Weil du siehst nicht nur in deinem eigenen Dorf die 100 Leute, sondern du siehst landesweit, wie viele Millionen da unterwegs waren. Und dass das einfach auch ein Momentum hatte. Und deswegen sind sie weiter auf der Straße geblieben und wussten, wir können hier Veränderungen durchsetzen. Und ich habe das, ich weiß, das ist jetzt ein sehr riskanter Vergleich, aber ich mache ihn trotzdem, im Januar diesen Jahres sehr stark auch wahrgenommen über einen Telegram-Kanal mit 35.000 Teilnehmern, wo jeden Tag Bilder und Videos von den Bauernprotesten gezeigt worden sind. Zu Hunderten aus allen Teilen Deutschlands. Und dann wusstest du, was das für eine Dimension hat, was über die Nachrichten so nicht transportiert worden ist und sogar in bester Absicht nicht mal hätte transportiert werden können. Weil es ist ja nur ein Schlaglicht. Wenn du abends in der Tagesschau eine 30-Sekunden-Nachricht oder vielleicht auch eine Minute bekommst oder ob du den ganzen Tag nonstop ununterbrochen wahrnimmst, auch mit einer Tendenz, werden es mehr, werden es weniger, sind die friedfertig oder gewalttätig, was tragen sie für Transparente, sind das wirklich Bauern oder sind das bestellte Demonstranten, das kannst du alles selber beurteilen. Das ist natürlich eine enorme Steigerung der Informationsqualität.
Ja, es ist ja auch, man kriegt ja auch viel mehr Informationen aus Gaza denn sozusagen, ne? Das kann ja auch nicht alles unterdrückt werden, was da passiert.
Wir sollten zum Beispiel alle Al Jazeera lesen oder sehen. Das ist ja der Nachrichtensender in der arabischen Welt. Ich kenne ihn nur namentlich. Ich habe den zum Beispiel auch nicht systematisch verfolgt bisher, weil das ist ja auch wieder so ein typisch menschliches Phänomen, dass wir uns für die Ereignisse in unserer Nähe natürlich stärker interessieren als die, die weiter entfernt sind. Nicht nur räumlich, sondern auch kulturell vielleicht.
Ja, ja, ja.
Der Ukraine-Krieg bewegt mich mehr als der Krieg in Gaza, obwohl der bestimmt genauso brutal ist.
Ja, wobei ich denke, gerade jetzt eben durch das, was da im Netz passiert, ist ja eigentlich alles ziemlich dicht dran, ne?
Genau, da gibt es ja einen entsprechenden Begriff für, die Global Village Theorie, hast du wahrscheinlich auch schon gehört, das globale Dorf. Und da kommen wir ja auch zu dem Thema, was wir auch schon diskutiert haben, die Macht der Medien eigentlich, die Macht derjenigen, die Informationen verteilen, ist viel größer geworden durch dieses Phänomen. Weil wir haben ja eine Möglichkeit, Realität wahrzunehmen mit unserem eigenen Sinn in deinem unmittelbaren regionalen Umfeld. Wenn du hier durch Friedrichshagen gehst, Freunde triffst, einkaufen und was weiß ich, abends in die Bar gehst, das ist das, was wir selber noch wahrnehmen können von der Welt. Das ist das Village, nicht das Global Village. Das Global Village nehmen wir nur noch über elektronische Medien wahr, direkt oder gefiltert durch irgendwelche Nachrichten, Agenturen, Zeitungen, Fernsehsender. Und da kommt dann auch letztendlich die Wahrnehmung her, dass Information nicht nur eine Ware sein kann, sondern auch eine Waffe. Weil du erzeugst dadurch Weltbilder, Narrative, ein gesellschaftliches Bewusstsein. Man fragt sich zum Beispiel, wie können wir in Deutschland, so ist der Eindruck ja im Moment, eine Mehrheit haben, die für Kriege ist und Waffenlieferung und direkte Beteiligung in Kriege. Also erschließt sich mir nicht. Jahrzehntelang, jedes Mal am 1. Mai gab es riesen Friedensdemonstrationen. Die Pazifistenbewegung war durchaus keine kleine. Wo ist das alles geblieben? Ist es tatsächlich weg oder wird es nur nicht mehr gesendet über die Nachrichtenkanäle.
Ja, das ist die eine Seite. Also ich sehe das immer so hin und her schwappen. Vor-, Nachteile, Zensur, Nicht-Zensur. Aber wir haben ja schon mal darüber gesprochen, dass es in den letzten Jahren halt einen gewissen Trend gab. Ne? Du hattest ja mal gesagt, so am Anfang war das Internet wirklich die Möglichkeit, die Freiheit, dass alle an alle Informationen kommen würden. Dann hatte das einen gewissen Einfluss gehabt auf politische Dinge, auf die Bildung der Menschen, auf die Information der Menschen. Und jetzt werden die Möglichkeiten peu à peu immer kleiner. Ne? Du hattest ja vorhin Geoblocking gesagt. Ne? Mhm. Was gibt es da noch für Sachen? Was fällt dir da noch ein?
Ja, was wesentlich perfider ist, weil Geoblocking nimmst du ja doch irgendwie wahr. Mhm. Kannst du erkennen. Es begann mit Empfehlungssystemen. Also wenn jemand heute zum Beispiel eben bei Amazon shoppt oder sonst was, dann werden ihm ja bestimmte Empfehlungen mitgeteilt. Das führt dazu, dass er vielleicht auch nur bestimmte Waren angezeigt kriegt und er kriegt auch einen anderen Preis angezeigt. Das kennt man zum Beispiel bei so Flugbuchungssystemen.
Ja.
Da wird man getrackt und dann kriegt jeder User einen anderen Preis. Und wenn ich mich an einem anderen Browser einlogge wieder, sehe ich plötzlich auch einen anderen Preis. Das heißt, man hat mich profiliert und man bietet mir jetzt irgendwie ein ganz spezielles Produkt an. Nicht mehr das Standardprodukt, was alle kriegen, sondern eins, was auf mich zugeschnitten ist, auch mit Nachteilen. Also Filter oder andersrum, Empfehlungssysteme sind letztendlich auch Filter. Mhm. Aber die Filter wurden auch immer umfangreicher. Mhm. Also wer das jetzt mal genau hinterfragt, der kann das ja gerne testen, bei Google suchen oder in Twitter oder eben auch auf anderen Kanälen. Wir kriegen nur noch einen Bruchteil angezeigt dessen, was tatsächlich an Informationen da ist. Mhm. Und es ist sehr schwer, das zu umgehen, weil man ja auch die Techniken im Detail nicht kennt. Sie sind nicht transparent. Es wird uns nicht gesagt, wir geben hier diesen oder jenen Filter ein und du kannst ihn wieder rausnehmen als User. Mhm. Sondern das sind die sogenannten Algorithmen, mittlerweile durch Machine Learning betrieben, was auch als künstliche Intelligenz bezeichnet wird. Was dazu geführt hat, dass selbst Google nicht mehr weiß, warum bestimmte Suchergebnisse in einer bestimmten Reihenfolge bei denen auftreten. Das hat der Entwickler von Google Search, also dieser Suchmaschine, der Chefentwickler selber zugegeben. Und er hat sich sehr dagegen gewehrt, KI einzusetzen dort. Daraufhin hat man ihn entfernt, jemand anders auf den Stuhl gesetzt und jetzt passiert es. Also Kritiker wurden auch an der Stelle einfach beiseite geräumt. Ja. Und wir sind im Prinzip in so einer Art Blindflug. Wir kriegen Ergebnisse vorgesetzt, von denen selbst die Entwickler nicht wissen, warum sie so zustande kommen.
Also die KI hat so eine Art Eigenleben entwickelt?
Das vielleicht noch nicht. Also diese Generative AI, wie man das auch in Expertenkreisen nennt, das wird erwartet in ein paar Jahren. Das könnte dann tatsächlich noch sehr kritisch werden. Im Moment sind wir eher dabei, dass es ein sehr komplexes System ist, also wie ein Programm mit 10 Millionen Codezeilen, was ein einzelner Entwickler eben auch nicht mehr verstehen kann. Mhm. Ergo schraubt man da dann ein bisschen dran rum, aber man weiß trotzdem nicht mehr, wie das Ganze so funktioniert. Genauso, wenn du dich in dein Auto setzt oder ein besseres Beispiel, nimm deinen Computer oder dein Handy, da passieren auch ständig Dinge, von denen du nicht wirklich verstehst. Warum? Mhm. Man wundert sich nur. Warum kriege ich jetzt das angezeigt? Warum funktioniert das plötzlich wieder nicht? Und wir haben uns alle angewöhnt, irgendwie darüber hinwegzugehen.
Das wird einem ja auch so teilweise verkauft, ne? Dass man den Service geboten bekommt, dass ein Profil von einem angelegt wird und dann Dinge einfacher zu finden sind, die meinen Bedürfnissen entsprechen in dem Moment. Ne? Aber was jetzt das Resultat ist, ist das, was du gesagt hast. Man kann gar nicht mehr eigenmächtig mit seinem eigenen Kopf etwas auf vernünftige Art und Weise suchen. Der Sichtkreis wird sozusagen von außen eingeschränkt, ja?
Genau, also ich gebe mal ein Beispiel. Vor Jahren bin damals jedes Jahr im Winter Skifahren gegangen, eine Woche, irgendwo in Österreich oder der Schweiz. Und auch da sucht man dann natürlich erstmal irgendwie über Google nach Informationen über Skigebiete, wie sind die Schneeverhältnisse, kriegt man da noch günstige Unterkünfte etc. pp. Und dann habe ich festgestellt, dass mir dann Vorschläge gebracht worden sind von einem Skigebiet, wo ich im letzten Jahr gewesen bin. Da habe ich noch gelacht und habe gesagt, der Algorithmus hat es noch nicht verstanden. Ja. Ich fahre nicht zweimal in dasselbe Skigebiet.
Ja, ja,
die Alpen sind riesengroß. Es gibt so viele tolle Skigebiete und ich liebe die Abwechslung. Also ich war noch nicht richtig profiliert. Und die Jahre danach wahrscheinlich auch nicht, weil wir hatten einen Amazon-Account in der Familie für meine Frau, für mich und für die Kinder. Und das ist dann schwer, das zu profilieren, weil es sind ja vier verschiedene Personen. Heute hat ja jeder seinen eigenen Amazon-Account. Und die Technik ist schon weiterentwickelt. Aber ich will mal darauf hinweisen, was Filter letztendlich bewirken. Sie führen zu Echokammern. Also wenn du in den sozialen Medien bist und du kriegst nur noch das angezeigt, was deiner Meinung entspricht, dann ist das eben die klassische Definition einer Echokammer.
Mhm.
Und das wurde ja mal, dieser Begriff ist ja eigentlich kritisch belegt, zu Recht.
Mhm.
Weil das ja eine Verengung ist, die unwissentlich auch mit uns passiert, die wir uns eigentlich nicht wünschen.
Liebe Hinhörer, sicher ist euch bewusst, dass freie Medien wie zum Beispiel Radio Berliner Morgenröte nicht von der GEZ profitieren und ganz auf eure wohlmeinenden Spenden angewiesen sind. Wenn euch also gefällt, was euch bei RBM serviert wird, freuen wir uns über einen kleinen Anerkennungsbeitrag. Zahlungsmöglichkeiten gibt es am Fuße unserer Webseite. Danke, dass ihr mitmacht.
An der Stelle kommen wir doch mal darauf zurück, weswegen du mir jetzt angeboten hattest, mit Lightning zu arbeiten, mit Satoshi, dem Kleingeld von Bitcoin sozusagen. Du hast ja ein ganz großes Anliegen, dass überhaupt Kryptowährungen benutzt werden können. Hat das etwas damit zu tun, mit diesen Themen, über die wir gerade reden?
Da sind wir wieder zurück bei dem Begriff Freiheit,
mhm.
weil auch die finanzielle Freiheit ist natürlich eine wichtige oder sogar eine ganz essentielle in unserem Leben, dass wir über unser Vermögen verwalten können und dass wir es auch ausgeben können nach unserem Gutdünken. Das heißt, ich kann jederzeit Geld senden an andere. Mittlerweile geht das ja überwiegend digital. Für Zwecke, die mir wichtig sind, und eben auch für Menschen oder Projekte, die mir wichtig sind. Und da mir an Meinungsvielfalt gelegen ist, ist es mir sehr wichtig, dass eben genau diese kritischen Stimmen, diese Content-Producer auch ökonomisch überleben können. Und das geht nur, wenn auch letztendlich unsere Spenden bei denen ankommen. Und das weiß man ja aus den letzten Jahren, dass das massiv eingeschränkt worden ist. Zum Beispiel durch Banken, durch PayPal und andere Finanzdienstleister, die dann die Zahlungsströme unterbunden haben, Konten gesperrt haben, Vermögenswerte eingefroren haben und dadurch letztendlich auch die Existenz dieser Plattformen gefährdet haben. Und damit das in Zukunft nicht passiert, momentan hat man die Wahrnehmung, dass der Trend ja anhält und sich teilweise sogar verschärft noch, ist es wichtig, dass wir Möglichkeiten haben, direkt miteinander nicht nur die Informationen auszutauschen, sondern auch das Honorar für die Information, die Spende. Das ist, denke ich, um uns diese Freiheiten zu bewahren, ganz essentiell.
Ja, weil du hattest ja eben mehrere Möglichkeiten genannt, Geoblocking, dann gibt es ja auch so Shadowbanning und so, diese ganzen Sachen. Das heißt, was du eigentlich, was dir wichtig ist, ist jetzt letztendlich schon die Informationsfreiheit hier in Bezug auf die alternativen Medien, ne?
Stellen wir uns mal vor, wir hätten wieder eine Medienlandschaft, die normal ist.
Ja.
Mit ganz vielen Producern.
Ja.
Die wirtschaftlich auch unabhängig sind, die ihre Sicht der Welt vermitteln mit den Fähigkeiten, die sie haben, in den Formaten, die sie besonders gut beherrschen. Ja. Also eine sehr pluralistische Medienlandschaft, eine sehr vielfältige Medienlandschaft, die auch bereichernd ist, dann ist das eigentlich der Normalzustand. Heute sehen wir eine Monopolisierung der Information. Allen voran durch ein Staatsfernsehen, was mit Zwangsgeldern finanziert wird und eine derartige Reichweite hat, also wenn wir das mal in Akustik jetzt wiedergeben würden, würde ich sagen, die schreien alles nieder. Die haben nicht die Qualität, dass man jetzt freiwillig sich das anhören würde. Aber sie haben letztendlich die Reichweite bis in jede Wohnstube und sobald du irgendein Gerät einschaltest, dann musst du das hören, ob du es willst oder nicht. Es ist schon fast schwer, sich dem zu entziehen. Das ist eine Monopolisierung. Oder wir haben die Monopolisierung in den sozialen Medien, dass eben Facebook und Twitter und Google, also speziell bei YouTube, entscheidet, was noch sagbar ist. Mhm. Weil irgendeine Organisation wie die WHO sagt, das ist richtig und das ist falsch. Corona ist gefährlich und die sogenannte Impfung dagegen ist hilfreich, segensreich.
Genau.
Und jetzt gab es ja durchaus Erkenntnisse, dass das nicht so einfach ist, so schwarz-weiß, sondern differenzierter. Und ich denke auch, als Naturwissenschaftler sehe ich das auch so, dass die Dinge niemals so einfach gelagert sind, mhm, sondern wesentlich differenzierter. Und um sie zu verstehen, kommt es auf die Differenzierung an. Also möglichst viele Meinungen mit guten Argumenten und dann kann ich mir daraus eben meine eigene Wahrnehmung bilden. Und das ist die Medienlandschaft, die ich mir wieder wünsche für die Zukunft. Mhm. Aber die muss natürlich erst geschaffen werden, denn wie gesagt, heute haben wir im besten Falle diejenigen, die das als Ware betreiben, also ganz viel Werbung dich zuschütten oder deine Personendaten verkaufen, Thema Google, mhm, Facebook und andere, was nicht schön ist, oder aber letztendlich die Regierungen, die es als Waffe begreifen und versuchen, uns irgendwie ein sehr verzerrtes Weltbild zu vermitteln.
Und deswegen sind dir andere Medien sehr wichtig oder zusätzliche Medien, wie auch immer man das nennen mag, dass sie die Freiheit haben, denn ihre Sachen noch weiter zu verteilen und dann nicht finanziell oder sonst wie eingeschränkt werden, ne?
Genau, also es geht um freien Markt, in dem Fall der Information, des Meinungsaustausches, und der ist wichtig, weil Monopole, wenn sie, die zerstören Märkte und die sorgen auch dafür, dass Qualität schrumpft und das Angebot letztendlich auch verarmt. Mhm. Und das ist nicht das, um es mal klar zu sagen, die westlichen Gesellschaften, die ja durchaus große Erfolge erreicht haben und nicht umsonst eine recht hohe Lebensqualität und Attraktivität, wenn man mal 10, 20 Jahre zurückblickt, haben das genau durch diese Offenheit, durch diese freien Märkte, durch diese Toleranz erreicht. Und diese Erfolge stehen auf dem Spiel, wenn wir uns davon abwenden, von den Prinzipien. Mhm. Deswegen muss man das sehr kritisch sehen. Es ist nicht nur eine Frage irgendwie einer persönlichen Präferenz. Es geht letztendlich auch um den Bestand und den Erfolg der Gesellschaften schlechthin, in denen wir leben.
Ja, es war ja unser Gedanke, unsere Hörer dazu anzuregen, auch mal das eine oder andere mit Satoshi zu bezahlen, weil das einfach sicherer ist, weil so ein Lightning-Konto ja nicht so einfach zu sperren ist, oder?
Es ist gar nicht zu sperren, weil wir agieren hier direkt miteinander, also ich mit dir beispielsweise, ohne einen Mittelsmann, keine Bank mehr, der dazwischen steht, und wir interagieren über einen offenen Zahlungskanal, im Gegensatz zu den geschlossenen, also namentlich SEPA ist ja ein Zahlungsnetzwerk in Europa, oder SWIFT ist ein globales Zahlungsnetzwerk. Man hat gesehen, was damit passieren kann, wenn die SWIFT eben kontrollieren, plötzlich sagen, der Iran ist böse, wir klemmen den ab, die Russen sind böse, wir klemmen sie ab. Das heißt, willkürlich können dort Teilnehmer ausgeschlossen werden und das Medium, über das sie eben ihre Transaktionen durchführen, steht ihnen nicht mehr zur Verfügung. Das ist zum Beispiel bei Bitcoin, und Lightning ist ja letztendlich auf Bitcoin-Technologie aufgesetzt, nicht möglich, weil es ist verteilt. Es gibt nicht den einen zentralen Torwächter, der alle Transaktionen letztendlich durchlassen kann oder sperren, sondern das ist verteilt über tausende sogenannte Nodes, Knoten in einem Netzwerk, und es können einzelne ausfallen oder gesperrt werden. Die sind ja auch über die gesamte Welt verteilt, über alle Länder, und meinetwegen werden die in Nordkorea jetzt gesperrt oder auch in Russland oder auch in Deutschland. Interessiert aber nicht, es gibt andere Wege und die Information kommt vom Sender zu dem Empfänger. Also digitales Geld ist letztendlich auch eine Information.
Gut, klingt jetzt erstmal auf den ersten Blick gut, wird ja auch teilweise schon ganz schön bekämpft und juristisch auch immer so ein bisschen schwerer gemacht, die Bedingungen für den Handel mit Kryptowährungen. Das Letzte, was ich übrigens gehört hatte, was mir jetzt gerade einfällt, ist, dass angeblich schon jetzt Laptops hergestellt werden, die so voreingestellt sind, dass man mit denen gar nicht mehr mit Kryptowährungen handeln kann. Hast du davon schon gehört?
Nein, habe ich jetzt noch nicht konkret gehört, aber ist technisch sicherlich möglich. Mhm. Vielleicht wahrscheinlicher ist sogar, dass es über ein Betriebssystem wie Windows zu erreichen ist, ein solches Ziel. Mhm. Aber auch da, wenn ich freie Software benutze, zum Beispiel Linux, mhm, oder auch andere aufsetzende Lösungen, sogenannte Apps, die aus dem Open-Source-Universum kommen. Open-Source heißt offene Quellen. Mhm. Jeder Programmierer auf der Welt kann den Source-Code durchlesen, verstehen, wie das Programm funktioniert und erkennen, wenn dann dort zum Beispiel solche Blocker eingebaut wären. Mhm. Und dann wendet man sich ab. Also als erstes erfahren wir es natürlich, mhm, sehr schnell, und zweitens wendet man sich ab und wählt eine Alternative dazu. Das ist immer der Punkt.
Gibt es denn genug Alternativen? Also das meiste ist ja noch immer noch Windows und Mac. Und ich weiß jetzt nicht, wie viel Prozent, aber das ist doch nur ein ganz geringer Anteil, der mit Linux arbeitet. Und nehmen wir jetzt an, alle Macs und alle Windows werden jetzt so gebaut. Gibt es da überhaupt noch genug Knotenpunkte denn, um das, um die Blockchain aufrechtzuerhalten?
Also das ist sehr interessant, weil das zeigt eben auch wieder eine Fehlwahrnehmung, die wahrscheinlich auch in irgendeiner Weise verteilt worden ist. Ich weiß nicht, wie sie entsteht. Tatsächlich ist die Realität eine gänzlich andere. Fast alle Server auf dieser Welt in den großen Rechenzentren laufen auf Linux.
Echt?
Die beiden Handybetriebssysteme, ja, die du eben erwähnt hast, ja, ja, also iOS und auch Android, ist Linux. Ist Linux mit einer bunten Oberfläche drüber. Und auch auf den Desktops, also bei den Anwendern selbst, läuft immer mehr Linux. Das ist vielleicht der Bereich, der noch am meisten nachhängt. Das liegt wieder an dem Monopol von Microsoft. Mhm. Nämlich gar nicht mal so sehr Windows, sondern Office. Solche Produkte, wo die Menschen sich dran gewöhnt haben. Wir hatten das ja in unserer Firma auch. Und ich wollte das schon viele Jahre rausschmeißen. Es gab zwei Widerstände. Das eine waren Kunden und Geschäftspartner, mit denen wir Dokumente austauschen, weil Microsoft geht da ganz bewusst in die Inkompatibilität. Und das andere war die Bequemlichkeit der Mitarbeiter, mhm, und deren Widerstände. Wollten es nicht verändern. Mhm. Also ist man dabei geblieben. Aber privat gibt es dafür, glaube ich, deutlich weniger Gründe, dabei zu bleiben. Und tatsächlich ist die Gefahr sehr groß, auf Handys oder eben auf unseren Laptops mit Windows, dass solche Einschränkungen vorher oder später passieren können und man es gar nicht mitkriegt. Hm. Weil auch das wird nicht unbedingt offen kommuniziert.
Nee. Gut, jetzt ist das also so, wir können direkt Geld miteinander austauschen. Das heißt, normalerweise habe ich ein Bankkonto, wo dann das Fiat-Geld drauf ist, die Euro. Und dann gehe ich irgendwo hin und kaufe mir dann Bitcoin. Und dann werden die in Satoshi umgewandelt, also in Kleingeld. Und dann sende ich das an dich. Und wenn du dir was dafür kaufen willst, sendest du die Satoshis, ja, verkaufst du die wieder und wandelst sie irgendwie in Fiat-Geld um und gehst um die Ecke der Brötchen kaufen. Könnte man das so beschreiben ungefähr? Ist das möglich oder fehlt da noch ein Zwischenschritt?
Grundsätzlich ist es richtig beschrieben, was die Beschaffung angeht, weil natürlich kriegst du die nicht geschenkt. Satoshis ist übrigens die kleine Währung von Bitcoin, also so wie ein Euro eben auch Cent hat, so hat ein Bitcoin Satoshis.
Ja, wie viele Satoshis hat ein Bitcoin?
100 Millionen.
Ja, das ist eine Menge, ne?
Ja, weil Bitcoin ist ja auch mittlerweile an die 70.000 Dollar wert. Das heißt, ein Bitcoin zu haben, ist schon, glaube ich, eher ein Privileg. Mhm. Also es ist völlig in Ordnung, in Satoshis zu rechnen. Die sind auch, also dass ein Bier dann eben von mir aus 8 oder 10.000 Satoshis kostet. Man lernt es sehr schnell, in diesen Einheiten zu denken.
Ja, okay.
Gut, also um es zu bekommen, hast du zwei Möglichkeiten. Du kannst es für Fiat-Geld letztendlich kaufen oder du kannst es auch erwerben für deine Arbeit, so wie du das jetzt ja machst, wenn du einen tollen Beitrag lieferst in Zukunft. Das Prinzip nennen wir Value for Value. Mhm. Du lieferst einen Wert und wir liefern dir einen Wert und zahlen nicht aber an Satoshis. Mhm. Beim Ausgeben gibt es durchaus noch andere Optionen, als es wieder zurückzutauschen in das andere Geldsystem, sondern direkt damit einzukaufen. Es gibt also mehr und mehr Akzeptanzstellen im Internet sowieso, aber auch am Point of Sale, also das heißt in irgendwelchen regionalen Geschäften. Es gibt zum Beispiel in Arnhem an der holländischen Grenze, also in Holland liegt es, der Ort, gibt es ungefähr 80 Läden, die Satoshis akzeptieren. In Prag gibt es ganz viele, Lugano im Tessin in der Schweiz ist Bitcoin City, selbst die Stadtverwaltung nimmt Gebühren und Steuern an in Satoshis und das größte Experiment weltweit findet in El Salvador statt, wo es die nationale Währung ist.
Ach, tatsächlich.
Bitcoin ist die nationale Währung dort. Ja, ich meine, das mag jetzt irgendwie verrückt erklingen, aber ich meine, die hatten vorher den US-Dollar.
Ja.
So wie viele andere kleine Länder auf der Welt auch. Das hat ganz große Nachteile, weil der Zugang zum Dollar, insbesondere zu Bargeld, wird von amerikanischen Banken und oder der Zentralbank gesteuert. Die Leitzinsen werden von den Amerikanern gesteuert. Die wirken aber direkt auf all diese Länder. Das heißt, das Land hat keine eigene Währungspolitik mehr, sondern ist sowas wie ein Anhängsel und damit letztendlich fast eine Kolonie der Amerikaner. In Afrika gibt es ein Dutzend Länder, die nach wie vor an den französischen Franken hängen.
Ja,
Frankenkolonial heißt da, glaube ich, auch oder offiziell oder inoffiziell. Das ist ein Derivat vom Euro, 1:1, denselben Wert wie der Euro. Und die werden in Armut und Abhängigkeit gehalten seit Jahrzehnten durch die Franzosen. Und die Europäische Union unterstützt das auch. Das sind die ärmsten Länder Afrikas, weil sie eben in einem Währungsdiktat sich befinden.
Und deiner Meinung nach ist der Bitcoin ein Ausweg, also auch so volatil wie der ist, wenn man den mal beobachtet, also der, ich weiß nicht, ist noch nicht länger als ein Jahr her, glaube ich, da war der bei 19.000 oder so, jetzt ist der bei 63.000, der kann in 2 Monaten schon wieder bei 32.000 sein und damit kann man trotzdem ordentlich arbeiten, so als ganzes Land, Import, Export, das ist schwer nachzuvollziehen.
Ja, ist es natürlich auch. Also stellen wir uns mal vor, der wäre stark gefallen, dann hätte El Salvador jetzt sicherlich ein großes Problem.
Ja.
Jetzt hatten sie Glück und das Glück der Tüchtigen, dass die Kurse deutlich gestiegen sind und das wird ihnen sicherlich helfen, weiter daran zu arbeiten, aus der Abhängigkeit rauszukommen. Es ist ja so, dass sie sanktioniert werden vom Internationalen Währungsfonds, kriegen keine Kredite mehr und so weiter. Also das volle Programm, weil man möchte natürlich nicht, dass dieses Beispiel Schule macht. Aber zurück auf deine Frage zu kommen. Geld hat ja immer, hat insgesamt 3 Funktionen. Eine ist Wertspeicher. Eine zweite ist Wertaustausch.
Mhm.
Das, was wir also Medium of Exchange heißt, jeden Tag irgendwie hin und her tauschen, weil wir wollten eben nicht mehr Kuh gegen Ziege tauschen oder sowas, was man vor 1000 Jahren gemacht hat, sondern einfach ein universelles Tauschmittel haben. Das ist ohne weiteres möglich, weil du musst ja jetzt nicht unbedingt dein ganzes Vermögen in Bitcoin anlegen, sondern du machst es eben, selbst wenn es eben nur 100 Euro sind, damit wir jetzt jeden Monat irgendwie einigen kritischen Journalisten Spenden zukommen lassen können. Das ist ja schon mal ein Anfang. Und meine Rentenersparnisse, die lege ich nach wie vor irgendwie anders an. Machen ganz viele auch. Werden sich dann natürlich irgendwann fragen, ja, was ist denn dann so mit jährlich 5% Inflation oder 10%? Ist das nicht vielleicht auch kein guter Wertspeicher, der Euro oder der Dollar? Oder die türkische Lira mit 60% Inflation? Definitiv kein Wertspeicher. Also wo gehen die Leute denn hin?
Das ja schon gar nicht.
Dann kaufen sie Gold oder die kaufen zum Beispiel ausländische Devisen. Legen sich Dollarkonten an und da merkt man ja schon, weil immer nach den Alternativen gefragt wird, ja, Bitcoin ist ja so volatil und bla bla bla. Schauen wir uns bitte die offiziellen nationalen Währungen an. Erfüllen sie ihre Funktion noch in dem Sinne, wie sie eigentlich mal gedacht war? Und daraus ergibt sich die Notwendigkeit für etwas Neues. Und das Neue ist am Anfang natürlich klein und vielleicht auch ein bisschen holprig. Aber es braucht auch Zeit zum Wachsen. Und wir dürfen nicht vergessen, das, was wir heute haben an Währungen, das ist eher die Ausnahme als das Normal. Über Jahrtausende gab es in jeder Region der Welt immer mehrere Währungen.
Mhm.
Also kein Währungsmonopol. Auch nicht ein staatliches. Das ist erst Ende des 19. Jahrhunderts mit dem Aufkommen der Zentralbanken entstanden.
Mhm.
Und dann hatten wir eben das britische Pfund, so als erste globale Währung eigentlich, auch durch das Empire. Das war goldgedeckt. Das heißt, das konnte man nicht beliebig inflationieren,
mhm.
weil auch die Menge an Gold jedes Jahr nur um 1-2% steigt. Also war es eine relativ stabile Währung, ist dann aber im Ersten Weltkrieg zusammengebrochen. Dann kam der US-Dollar, der war auch goldgedeckt, bis 1971.
Mhm. Mhm.
Und dann haben die Amerikaner gesagt, nichts mehr. Und jetzt drucken sie jedes Jahr 5 Billionen neues Geld.
Mhm.
Und die könnten noch 10 oder 20 drucken. Das heißt, das wird derartig inflationiert und sie streuen diese Inflation mit dem Dollar über die gesamte Welt aus.
Mhm.
Das heißt, wir haben eigentlich seit etwa 50 Jahren dieses System, das ist das sogenannte Fiat-System, staatliches Zwangsgeld mit all den Problemen. Denn die ganzen Krisen, die wir national und global erleben, hängen auch wesentlich mit dem falschen Geldsystem zusammen.
Mhm. Mhm.
Und das haben durchaus viele Ökonomen schon erkannt. Auch das wird natürlich nicht so unbedingt an die große Glocke gehängt. Und dann kommt nämlich die Frage nach einem alternativen Geldsystem. Und da mhm. würde ich jetzt erstmal sagen, lass uns wenigstens Optionen haben. Ich möchte nicht gezwungen sein, dieses eine Geldsystem zu benutzen.
Ja.
Ich möchte einfach andere Möglichkeiten auch haben.
Ja.
Und
ja.
by the way, wir leben in einer globalen Welt. Bitcoin ist im Prinzip die einzige globale Währung.
Mhm.
Weil ich kann auch mit meinen Euros, du kannst ja mal versuchen, mit deinen Euros in Südamerika irgendjemanden zu bezahlen. Das dauert über SWIFT eine Woche und kostet dich ein halbes Vermögen.
Mhm.
Also das ist kein zeitgemäßes System mehr in einer globalen Welt. Wir brauchen was Besseres. Und egal wie es am Ende aussehen wird, es wird letztendlich ein Geld sein, was im Internet kursieren kann, was relativ frei und offen ist für alle Beteiligten. Und das heißt nicht nur nach den Interessen der Amerikaner mhm. oder der Europäer, sondern letztendlich der gesamten Weltgemeinschaft. Und wenn einer was heute entdeckt oder morgen was besser als Bitcoin, dann freuen wir uns alle.
Mhm.
Also es muss ja nicht der letzte Schritt sein. Es ist ein Anfang.
Ja, gut. Jetzt nochmal ganz kurz zum praktischen Schluss, weil in unserem Kanal von Radio Berliner Morgenröte werden wir dann so ein bisschen Satoshi-Unterricht geben. Wir werden da zumindest so einiges posten, was du schon vorbereitet hast. Ne? Kannst du das nochmal beschreiben, was du da für uns vorbereitet hast, was wir denn da reingeben, wo sich alle, die daran interessiert sind, nochmal so ein bisschen informieren können?
Genau, das ist natürlich, man darf die Tragweite dieser Veränderung nicht unterschätzen.
Mhm.
Wir sind ja alle in unserem Alter mit diesem Geldsystem groß geworden. Wir haben nie was anderes kennengelernt. Und es braucht sicherlich ein bisschen Gewöhnung, eben auch andere Technologien zu nutzen. Deswegen gibt es ein paar Erklärungen.
Mhm.
Was ist Bitcoin? Was ist das Lightning-Zahlungsnetzwerk, was auf Bitcoin basiert? Wie kann ich mir welche beschaffen, um da mitzumachen? Und wie geht das konkret auch in Telegram? Weil letztendlich haben wir ja verschiedene Apps, in denen wir uns bewegen. Und man kann das innerhalb von Telegram hin und her senden wie eine Nachricht.
Mhm.
Also kann man dort auch Geld transferieren. Geht auch mittlerweile in anderen sozialen Netzwerken. Und wir haben ja dann noch eine zweite Möglichkeit auf deiner Webseite.
Mhm.
Über einen entsprechenden Zahlungslink, wer jetzt also nicht in Telegram ist oder es eben dann aus einer eigenen Wallet machen will, kann er auch darüber. Das heißt, auch da sind verschiedene Möglichkeiten geboten. Das wird kurz erklärt mit sogenannten One-Pagern. Also das sind wirklich Informationen auf einer Seite. Bewusst nicht so lang gewählt. Wer liest schon gerne lange Texte heutzutage? Und natürlich auch mit Links, wo man dann tiefergehend sich informieren kann.
Ja, also man muss sich da schon ein bisschen Zeit nehmen und geduldig sein. Aber ich glaube, was es einfacher macht, ist erstens, dass es auf Telegram schon dieses Telegram-Wallet gibt. Und im Grunde braucht man sich doch jetzt nur ein Konto, zum Beispiel bei Relay. Reicht das, wenn man jetzt bei Relay zum Beispiel so ein Konto macht? Da bezahlt man dann, holt man sich erstmal für, was weiß ich, 30 Euro Satoshi und könnte man dann über Relay direkt nach Telegram sein Geld transferieren?
Der Weg ist möglich.
Hm.
Ich tue mich jetzt schwer, hier einzelne Anbieter oder Produkte zu nennen.
Ah, ja.
Es gibt immer viele, ja. Aber das ist einer, der sicherlich auch möglich ist, dieser Weg. Ich glaube, was wichtig ist, ist einfach diese Faszination einfach mal selber zu spüren, damit ein bisschen zu spielen. Das ist so wie Sandboxing, ja. Denn ein Satoshi ist so gut wie nichts, auch 100, das sind, so haben wir heute gesehen, 7 Cent.
Ja. Ja.
Und wenn ich da einen Klick mache und der ist in Echtzeit auf der anderen Seite, dann ist das jetzt kein relevanter Betrag für niemand, aber ich kann spielerisch diese Technologie eben kennenlernen, gemeinsam miteinander lernen auch. Und das, was wir jetzt gerade beabsichtigen, bei dir zu starten, ist ja auch erst der erste Schritt nur. Und es gibt noch viele weitere, die inzwischen technologisch schon möglich sind. Um mal eins beispielhaft zu nennen, das sogenannte Streaming. Da du ja einen Podcast verbreitest, wäre das relevant, dass du bezahlt wirst für die Dauer, die der Zuhörer in deiner Sendung ist. Und wenn er nach der Hälfte der Zeit, weil es ihm zu technisch wird, aussteigt, dann endet auch an der Stelle die Bezahlung. Und dann kann man noch einen Schritt weiter gehen, weil du sagst jetzt zu deinen Interviewgästen, okay, ihr habt ja auch ein bisschen Aufwand gehabt, also ihr bekommt einen Anteil von den Erträgen, sagen wir mal 20%. Dann haben wir eine sogenannte Split-Funktion und dann fließen 80% an dich und 20% an die Interviewpartner und das passiert alles automatisch im Hintergrund. Und das ist eine moderne Technologie und die gibt es in keinem Zahlungssystem dieser Welt bisher. Und von dieser Basis aus, also programmierbares Geld im Internet, sind noch so viele Innovationen möglich, dass uns an Möglichkeiten garantiert nicht irgendwie Mangel haben werden, sondern es liegt lediglich an unserer Fantasie und auch an unserer Veränderungsbereitschaft, diese Dinge dann für uns zu nutzen.
Genau. Ja, du hattest ja schon die Idee geäußert, dass wir zum Üben in einigen Wochen mal an unsere Hörer so ein paar Satoshi verschenken, damit sie anfangen können, damit so ein bisschen zu spielen, auszuprobieren. Und wenn das Spaß macht, dann wäre der nächste Schritt ja, selber so eine Wallet sich zu besorgen, wo man Satoshi sozusagen reinkaufen kann, wo man Bitcoin oder Satoshi reintun kann und dann das Ganze ein bisschen mehr in seinen Alltag, in sein Leben mit reinnimmt und dann kann man auch mal rumexperimentieren, ob man mal in so eine Stadt fährt, wo du das erzählt hast, wo man Leute kennenlernt, die auch mit sowas arbeiten, weil das sind ja auch nochmal alles ganz wahrscheinlich interessante und schräge Menschen, die jetzt schon so viel mit Bitcoin und Satoshi im Alltag arbeiten, ne?
Genau, also kleine Korrektur vorneweg, jeder, der Telegram hat, hat im Prinzip schon eine Wallet, ohne es bisher gewusst zu haben. Da braucht man also nichts weiter für machen, außer den Namen in seinem Account festlegen, falls man noch keinen hat, weil das wäre dann letztendlich die Adresse.
Aber wenn ich da mal frage, nehmen wir mal an jetzt, ich brauche kein Wallet, ich bin jetzt Journalist, also nehmen wir mal so Journalist wie ich, wenn ich jetzt dann eine gewisse Anzahl gespendet bekommen habe, was weiß ich, 50.000, 100.000 und will die irgendwie auf mein Bankkonto bringen, dann brauche ich doch noch irgendwas dazwischen. Dann kann ich das doch nicht direkt vom Telegram-Wallet ausmachen, ne? Oder doch?
Doch, kann man auch. Es ist im Prinzip ein vollwertiges Wallet, aber sicherlich nicht dafür geeignet, große Beträge dort aufzubewahren, weil es verfügt auch nicht unbedingt über die Sicherheitsfunktion, die man bei den Profi-Wallets benutzt, wo eventuell auch größere Beträge gespeichert werden. Das sollte man nicht unerwähnt lassen. Aber es ist tatsächlich einfach etwas, was sehr positiv angenommen wird. Das merken wir eigentlich jetzt schon auch. Ich mache das gerne einfach mal, jemand über Telegram sowas zu schicken und die Leute sind erstmal überrascht. Was ist denn das jetzt? Ne? Eine Nachricht, die sie so nicht kennen, weil man muss dann nochmal auf Receive drücken, um das anzunehmen. Also du wirst tatsächlich gefragt. Jemand schickt dir 100 Satz, willst du die haben? Ich würde immer ja sagen, ganz klar.
Ja, ja.
Und auf einmal hat man die und dann beginnt eben irgendwie der Denkprozess. Was mache ich denn jetzt damit? Was kann ich damit tun? Und das ist spielerisches Lernen. Und so soll es auch sein. Das muss einfach auch Spaß machen und in der Gruppe sowieso. Ja, man kann über die Gruppe sicher dann auch austauschen, über die Erfahrungen, die man gemacht hat, mögliche kleine Problemchen, die auftreten etc. pp. Und das ist ein ganz einfacher Einstieg. Und jeder weitere Schritt folgt danach, wenn eben auch die Erkenntnis entstanden ist, dass das eine wertvolle Option ist, die man weiter verfolgen möchte.
Alles klar. Ja, dann bedanke ich mich für dieses innovative Interview.
Ja, gerne. Hat Spaß gemacht. Und ich bin auch sehr neugierig auf das, was dann jetzt passiert in deinem Kanal.
Ja,